Seht ihr, dass es heute moderne Technik, Brille, Maske, Mikro. Und da gibt es manchmal einen Konkurrenzkampf zwischen diesen. Vorhin ist mir jetzt eine immer runtergerutscht. Aber wir werden es bändigen.
Geht das so?
Manche Christen fragen sich vielleicht, was kann ich eigentlich tun in dieser Corona-Zeit? Man darf keine näheren Kontakte haben. Man muss immer mit so einer Einschränkung vor Mund und Nase mindestens draußen leben. Gottesdienst ist auch nicht mehr das, was es mal war, wenn man schon mal nicht mehr mitsingen darf und auch nicht diese Nähe haben darf zu den anderen. Das war wirklich früher sehr, sehr schön. Und jetzt darf man das nicht mehr. Was kann man denn machen? Und ich möchte jetzt mal vier Dinge nennen, die wir tun können. Haben wir es schon hier? Du darfst leben. Du darfst leben. Lass uns mal drüber nachdenken. Gott ist der Erfinder eines wunderbaren Lebens, eines guten Lebens, eines glücklichen Lebens. Und wenn ich richtig sehe, dann lebt ihr alle, die ihr hier seid. Freut euch des Lebens. Freut euch. Euer Körper funktioniert. Ihr seid nicht schwer krank, soweit ich auch jetzt hoffe. Kleine Krankheiten kann es immer mal geben. Aber wir haben Grund, uns zu freuen, dass wir leben. Gott ist der Erfinder eines wunderbaren Lebens und du sollst auch leben. Jesus sagt mal, ich lebe und ihr sollt auch leben. Im Alten Testament gibt Gott eine schöne Beispielgeschichte, wie er sich Leben vorstellt. In Hesekiel Kapitel 16. Eine ganz besondere Geschichte. Irgendwie eine Art Gleichnis und doch so konkret, dass es uns betrifft. Bei deiner Geburt war es so, also ab Vers 4, 4 bis 5 erst einmal. Ich lese es in Abschnitten. Bei deiner Geburt war es so, am Tag, als du geboren wurdest, wurde deine Nabelschnur nicht abgeschnitten. Auch hat man dich nicht mit Wasser gebadet, damit du sauber würdest, dich nicht mit Salz abgerieben und nicht in Windeln gewickelt. Denn niemand sah mitleidig auf dich und erbarmte sich, dass er etwas von all dem an dir getan hätte. Du wurdest aufs Feld geworfen, so verachtet war dein Leben, als du geboren wurdest. Das ist ja schrecklich. Ein Kind, das geboren wurde, nicht gewollt wurde, aufs Feld geworfen, in seinem Blut, liegen gelassen, zum Sterben. Total verloren. Es kann sich nicht selbst helfen. Das waren wir. Das ist jeder Mensch auf dieser Welt. Total verloren. Er kann sich nicht selbst helfen. Aber glücklicherweise geht es jetzt weiter. Ich lese Vers 6 bis 7 im ersten Teil. Ich aber ging an dir vorüber, sagt Gott. Ich aber ging an dir vorüber und sah dich in deinem Blut liegen und sprach zu dir, als du so in deinem Blut dalagst, du sollst leben. Du sollst leben. Ja, zu dir sprach ich, als du so in deinem Blut dalagst, du sollst leben und heranwachsen. Wie ein Gewächs auf dem Felde machte ich dich. Und du wuchstest heran und wurdest groß und schön. Ich erzog dich, ließ dich wachsen. Und nicht nur irgendwie so ein Strauch auf dem Felde, denke ich mir, wenn wir es vor allen Dingen weiterlesen gleich noch, eine schöne Pflanze auf dem Felde, die groß geworden ist. Dann lese ich Vers 8. Und ich ging an dir vorüber und sah dich an. Und siehe, es war die Zeit, um dich zu werden. Heiratsfähig. Da breitete ich meinen Mantel über dich und bedeckte deine Blöße. Und ich schwor dir's und schloss mit dir einen Bund, spricht Gott der Herr, dass du solltest mein sein. Gott hat sich mit diesem elenden Geschöpf, nachdem er es großgezogen hatte, hat er es zu seiner Frau erwählt, zu seiner Braut. Christen wissen, in der Bibel heißt es, Christen sind die Braut Jesu, die Brautgemeinde Jesu. Ab Vers 9 lese ich weiter. Und ich badete dich mit Wasser und ich wusch dich von deinem Blut und salbte dich mit Öl und kleidete dich mit bunten Kleidern, zog dir Schuhe von feinem Leder an. Ich gab dir einen Kopfbund aus kostbarer Leinwand und hüllte dich in seidene Schleier und schmückte dich mit Kleinoden und legte dir Spangen an deine Arme und eine Kette um deinen Hals und gab dir einen Ring an deine Nase und Ohrringe an deine Ohren und eine schöne Krone auf dein Haupt. So warst du geschmückt mit Gold und Silber und gekleidet mit kostbarer Leinwand, Seide und bunten Kleidern. Du aßest feinstes Mehl, Honig und Öl und wurdest überaus schön und kamst zu königlichen Ehren. Gott hat seine Braut geschmückt. Herrlich geschmückt. Wunderbar geschmückt. Nicht nur einfach so ein klein bisschen, sondern nicht nur mit Kleidern, sondern mit bunten Kleidern. Das bedeutet Schönheit. Schuhe, nicht nur einfach irgendwas, welche Lappen, sondern von feinem Leder. Ein Kopfbund aus kostbarer Leinwand. Seidene Schleier und so weiter. Also Gott hat diesen Menschen, den er zum Leben erwählt hat, richtig schön gemacht. Er sollte sich daran freuen können. Und so war es auch. Gott wollte sich daran freuen und auch dieser Mensch, den er so emporgehoben hat. In der Bibel ist das hier allerdings jetzt eine Geschichte bezogen auf das Volk Israel. Also ich übertrage das einfach doch ein bisschen mutig. Zunächst müssen wir sagen, das galt Israel, Israels von Gott erwählt, geliebt, geschmückt, gesegnet. Aber ich wage das einfach mal direkt auf uns anzuwenden. Wir waren ja so verloren. Gott hat uns ja erlöst. Er hat uns ja gerettet, aus seiner Liebe heraus, damit wir leben sollten, ein glückliches Leben haben sollten. Er hat uns geschmückt mit Ehre, mit Heiligem Geist, mit Schönheit, mit Klarheit, mit Früchten des Heiligen Geistes, Freundlichkeit, Liebe, Güte. Das sind ja Dinge, die Gott uns alle geschenkt hat. Das ist ja ein Schmuck. Christen sollen doch Appetitmacher für Gott sein. Und Gott schmückt uns so, dass wir Appetitmacher sein können. Das meint Gott mit Leben. Gewollt sein, schön sein, Glücklichkeit, glücklich sein. Es soll dir gut gehen. Warum gibt es sonst in Israel das alte Wort Shalom? Shalom heißt, es soll dir gut gehen, es soll dir wohl gehen, nach allen Seiten hin. Du sollst leben, aber richtig leben. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Manchmal heißt es auch ein Leben im Überfluss haben sollen. Überfluss? Ja, stellen wir uns ein Glas Wasser vor, in dem du was Gutes reingießt und du gießt und gießt und es fließt über, weil so viel da ist. Macht nichts, ich habe so viel. Leben im Überfluss hat Jesus gedacht für uns. Er hat uns nicht auf die Welt kommen lassen, damit wir arm und hässlich und unansehnlich sind. Ganz bestimmt nicht. Ich kenne jemanden, eine Frau, die war sehr streng religiös erzogen worden. Man durfte nichts von der Welt an sich haben und neue Kleider, moderne Kleider, das war ja Welt. Und sie hat sich eigentlich nicht getraut, sich ein neues Kleid zu kaufen, weil das ja Welt war. Das war einfach zu Welt. Und war das Geld ausgegeben, man hätte es ja vielleicht für die Mission geben können. Sie hat es nicht gewagt, dieses Leben in diesem Sinne zu genießen. Aber das ist nicht Gottes Wille. Da war ein armes Ehepaar, eine Geschichte, die man nicht mal gehört habe, vielleicht auch nur eine Beispielgeschichte. Sie hatten nicht allzu viel Geld, aber sie wollten sich einmal im Leben noch was Schönes leisten. Und dann haben sie das Geld zusammengespart und haben sich eine Kreuzfahrt gekauft, beziehungsweise sind mit einer Kreuzfahrt dann auf eine Woche Reise gegangen. Und während der Fahrt war alles ganz schön und so. Zum Essen sind sie aber immer nicht mit in den Saal gegangen, wo gegessen wurde, sondern haben sich zurückgezogen auf ihre Kabine. Und jedes Mal dasselbe. Und dann ging das Treiben auf dem Schiff weiter wie normal, aber zum Essen immer wieder auf die Kabine zurück. Und so fast zum Schluss der Reise fragte dann jemand sie, warum macht ihr das? Warum seid ihr nicht beim Essen dabei? Warum geht ihr immer wieder auf eure Kabine? Ja, das Essen, das ist für uns zu teuer. Das können wir uns nicht mehr leisten. Dann essen wir das, was wir mitgebracht haben, Konserven und Brot und so weiter. Und dann sagt der andere, aber Mensch, habt ihr nicht gewusst, dass das Essen drin enthalten ist im Preis? Ihr hättet jeden Tag reichlich essen können, wunderbar essen können. Aber ihr meintet, sparen zu müssen. Ja, so ist das auch beim Leben. Manche Menschen meinen, ich darf mein Leben nicht genießen. Das gefällt Gott nicht, das ist zu weltlich. Nein, ich glaube, Gott will, dass wir leben sollen. Und das können wir auch in dieser Corona-Zeit. Gott möchte uns glücklich sehen. Gottes Lebensqualität, mit Gottes Lebensqualität befinden wir uns auf einer höheren Ebene. Wir haben königliche Rechte. Die Bibel sagt, wir sind doch Königskinder. Wir sind Kinder Gottes. Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. In Römer 8 heißt es, ist Gott für uns, wer mag gegen uns sein? Gott ist auf unserer Seite. Lukas 15, 31, Jesus sagt in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, dann sagt der Vater zu dem zweiten Sohn, der zu Hause geblieben war, ja, hast du es nicht verstanden? Alles, was mein ist, ist doch dein. Und das hat er nicht begriffen. Er hat zu Hause ärmlich gelebt, sparsam gelebt und hat nicht geglaubt, dass er mal einen Bock für sich selbst und seine Freunde schlachten dürfte. Der Vater sagt, hättest du doch alles tun können, aber er hat es nicht. Er hat nicht gelebt. Wir dürfen unser Leben genießen, auch in Corona-Zeiten. Aber es hat auch Grenzen. Denken wir mal an den reichen Mann und den armen Lazarus, der lebte ja auch herrlich und in Freuden, hat aber gar nicht gesehen, dass da draußen ein Armer ist, der ihn gebraucht hätte. Ich denke, unser Leben, unser Genießen hat auch Grenzen und die wird Gott uns im Herzen auch zeigen. Und wenn es zeigt, hier ist ein Bedarf, du hast reichlich, gib doch ab. Auch das gehört mit dazu. Es kommen auch manchmal Zeiten der Sorgen, der Nöte, der Probleme, der Arbeitslosigkeit oder Tod oder Krankheit oder irgendein Unglück. Also das gibt es auch in diesem Leben. Du kannst nicht immer nur sagen, ich genieße. Das gehört auch dazu. Aber selbst dann ist Jesus da, hilft uns, tröstet uns, lässt uns trauern in seinen Armen. Wir wissen, ich bin nicht allein. Auch das ist ein ganz großes Geschenk des Lebens. So, ich möchte diesen Punkt einfach mal jetzt hier abschließen. Grundsätzlich, du darfst leben, du darfst das Leben genießen. Genieße das, was du hast. Der zweite Punkt mag nicht kommen. Machst du es mal da von hinten? Ah, das ist jetzt der dritte. Warum? Ah, so. Der zweite Punkt.
Du darfst
nicht nur leben, du darfst lieben. Lieben ist göttlich. Gott ist die Liebe. Und wer in Gott bleibt, da bleibt Gott in ihm. Und Gott hat uns zuerst geliebt. Wir könnten ja gar nicht lieben, wenn wir nicht zuerst geliebt worden wären. Wir sind doch wie dieses hilflose, weggeworfene Baby. Und Gott liebt uns, wie eine Mutter ihr Kind liebt. Eine Mutter hält ihr Kind auf dem Arm, stillt es, redet mit ihm, erzieht es und füllt dieses Kind förmlich mit Liebe. Nicht nur mit Muttermilch, sondern auch mit Liebe. Und das ist so wichtig, das spiegelt sich im Leben dieses Menschen dann wieder. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ich habe mit dem Wort früher nicht so gut umgehen können. Die Welt geliebt, ja, die ganze Welt, das hat mich gar nicht angesprochen. Aber ich habe mir dann darüber Gedanken gemacht, die Welt, was ist denn die Welt? Ist es der Erdball? Die Materie? Nein, das sind die Menschen. Ja, welche Menschen hat er denn geliebt? Nur die in Amerika oder in Asien oder auch in Europa, in Deutschland? Gehöre ich denn dazu? Und da ist mir klar geworden, wenn Gott die Welt geliebt hat, gehöre ich dazu. Jesus dachte einmal, denn der Vater selber hat euch lieb. Und dann, also Gott liebt uns zuerst einmal und dann kommt auch die Aufforderung in 1. Johannes 4, Vers 19, ihr Lieben, lasst uns lieben, denn Gott hat uns zuerst geliebt. Während der Corona-Zeit kannst du lieben. Steht nichts dagegen, ist nicht verboten. Und du kannst dich investieren ins Lieben. Wenn ein liebevoller Mensch in eine Versammlung oder eine Gruppe oder einen Besuch macht, ich möchte mal jetzt eine Situation nehmen, wo nicht alles coronamäßig vermummt ist, sondern wie es normal früher war. Ein Mensch kommt hinein mit einem freundlichen Gesicht, mit einem liebevollen Wesen, bringt er etwas hinein. Bringt er Liebe hinein. Durch seine Worte, die er wählt, bringt er Liebe hinein. Und auch in diesen Zeiten, wir können Liebe üben, auch wenn wir nicht mehr jetzt in der großen Versammlung sind. Aber Liebe ist so etwas Schönes, was die Herzen berührt. Liebe ist wie, als wenn man sanfte Musik verbreitet, während man da ist, angenehme Musik. Vielleicht möchte die Jugend Rockmusik hören. Ich kann das nicht denken. Ich verstehe lieber eine sanfte Musik dabei. Matthias Claudius war ein überzeugter evangelischer Christ um 1800. Da war ja die Reformation war zwar ein paar Jahrhunderte vorbei, aber evangelisch und katholisch, das war beides immer noch jeweils ein Gegengewicht. Und dieser Matthias Claudius hatte einen Freund, Graf Stolberg, ist er? Der trat 1800 zum katholischen Glauben wieder über. Er war evangelisch geworden oder geboren oder wie auch immer, das weiß ich nicht. Aber er trat zum katholischen Glauben über und fast alle seine Freunde haben ihn gemieden und verlassen. Und Matthias Claudius schrieb ihm dann einmal und schlug ihm vor, wir haben einen Herrn Christus und wollen uns gegenseitig auffordern, wer ihn von uns beiden am meisten lieben wird. Schöner Wettkampf. Auch in diesen Zeiten kannst du lieben. Fang zu Hause an. Und wer arbeiten geht, kann am Arbeitsplatz weitermachen. Auch mit Nachbarn kommt man immer wieder in Kontakt. Liebe. Segne. Bete für andere. Lieben ist nicht verboten, hat die Regierung nicht verboten, das kann sie auch nicht verbieten. Und das ist etwas, was wir tun können. Wir leben. Und wir dürfen leben, wir dürfen lieben. Ohne Einschränkungen, ohne Bremse. In Johannes 13 wird ja das Lieben als Kennzeichen des Christen bezeichnet. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Am Lieben. Jedermann, auch die Ungläubigen, erkennen, wenn du ein freundlicher Mensch bist, wenn du freundlich redest, wenn du anständig bist, ehrlich bist. Sie erkennen, da ist ein Mensch, gegen den kann ich nichts sagen. Der ist, und wir haben es oft erlebt, dass Nachbarn über uns ein so gutes Zeugnis, ich meine, ich will mich jetzt nicht rühmen, wir hätten so toll gelebt, aber wir haben uns bemüht, nach Gottes Plan zu leben. Aber wir wissen auch, dass Nachbarn manches Mal uns verteidigt haben gegen andere, die uns nicht gut kannten und nur gegen uns geredet hatten. Und dass Nachbarn, ungläubige Nachbarn sagten, nein, nein, also das ist nicht so, die kennen wir. Die haben uns verteidigt. Und das war so schön. Wir dürfen lieben, wir können lieben. Lieben ist eine Tat, die Menschen hilft und allen gut tut. Lieben geht immer. Du kannst auch jetzt in dieser Corona-Zeit telefonieren, ohne Maske sogar. Macht das viel mehr Spaß, mit jemandem zu reden. Du kannst eine Postkarte schreiben, als einen kleinen Zwischengruß oder zum Geburtstag. Ihr Lieben, eine Postkarte zu schreiben ist ganz was anderes, als eine E-Mail oder eine WhatsApp wegzuschicken zum Geburtstag. Eine Karte ist etwas, was Wert hat, wo man merkt, der andere macht sich eine Mühe für mich und mir diese Karte zu schicken. Natürlich, in der ganzen Gemeinde wird das ein bisschen schwerfallen, da sucht man sich einen Einzelnen aus, den man vielleicht in seinen Geburtstagsradius mit hineinnimmt. Hebräer 10, Vers 24. Lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Du sollst ein Anreiz sein für andere zum Lieben. Das können wir nur sein, wenn wir wirklich sagen, Herr, schenk mir heute, dass ich jedem Menschen, der mir begegnet, mit Liebe begegnen kann. Gib mir die Kraft dazu. Und dann kommen garantiert die Herausforderungen, wo es dich reißt. Ja, heute Morgen hast du noch gemeint, ich sollte, hilf mir jetzt. Liebe kostet nichts und macht Freude. Und Liebe kostet doch etwas, nämlich meine Zeit, manchmal meine Kraft, mein Geld kann es kosten und mein Gebet, die Zeit für das Gebet. Liebe ist nicht ganz umsonst, das wäre ja auch zu billig. Aber lasst uns leben, lasst uns lieben. Liebe ist das einzige Ding, hat jemand kluger Mensch gesagt, oder ein Spruch, der nicht von mir stammt, aber Liebe ist das einzige Ding, das sich vermehrt, wenn man es weggibt. Nicht? Ist es nicht so? Man liebt jemanden und hat jemanden beschenkt, der freut sich und wir freuen uns mit. Und wir haben neue Liebe. Machst du mal das dritte, Jonathan? Leider geht das Ding nicht. Du darfst loben. Loben kannst du auch während der Corona-Zeit. Da gibt es keine wirkliche Einschränkung. Loben ist doch unsere Bestimmung von Gott, ihn zu loben, ihn zu ehren. Da war mal ein Maler, der hat ein Bild gemalt, ein schönes, tolles Bild, und die Leute bewunderten alle das Bild, wie gut das gemalt war, perfekt, und sie fanden immer wieder was Wichtiges und Interessantes. Und lobte den Maler deshalb. Seine Frau würde nicht zuerst den Maler loben für das, was er gemacht hat, sondern die würde ihren Mann loben. Sagen, du bist der beste Mann auf der Welt für mich. Und welches Lob ehrt den Maler mehr? Der Mensch zu sein, der jemanden glücklich macht, oder der Mensch zu sein, der gute Werke produziert hat? Ich glaube, das Lob, das mir ins Herz geht von meiner Frau, das ist mir wichtiger als anderes. Und so ist es bei Gott. Wir können Gott danken für all die guten Dinge, die er gegeben hat, die er gemacht hat, und dass er mir täglich mein Brot gibt und dass ich so gut leben kann, dass er ärztliche Versorgung hat. Wir können für vieles, vieles danken. Aber Gott möchte nicht nur, dass wir die Dinge sehen, sondern dass wir ihn sehen. Vater, ich habe dich so lieb. Du hast mich so lieb und ich habe dich auch lieb. So sagen Kinder, auch wenn sie Mama oder Papa in den Arm nehmen. Ich habe dich so lieb, ich habe dich auch lieb. Das möchte Gott. Und das interessiert ihn. Und wir dürfen loben, wir dürfen ihm das sagen. Allein oder auch manchmal in einer kleineren Gemeinschaft. Gott möchte unser Lob hören. Das ehrt ihn. Aber auch da kommen manchmal Schwierigkeiten, dass wir nicht mehr so recht wagen und nicht mehr loben können, wenn ich jetzt sehr traurig bin und mir ist irgendwas Teures kaputt gegangen, das ist einem nicht gerade zum Loben zumute, ärgert man sich eigentlich. Wenn mein Auto jetzt von jemandem angefahren wurde und er ist dann verschwunden und ich habe den Schaden. Nur ein Beispiel. Oder wenn plötzlich irgendein Unglück sonst geschieht, da fällt einem das Loben oft sehr schwer. Da gibt es einen Bibelvers, der sagt manchmal, der sagt in Psalm 50, Vers 23, opfere Gott Lob. Da ist das Loben ein Opfer. Opfere Gott, Gott Lob. Wer lobt Gott, wer Lob opfert, so heißt es, der preiset mich und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Lob opfern ist auch möglich in schweren Zeiten. Aber dann ist es ein Opfer. Und dennoch es zu tun, das ist es, was Gott am allermeisten ehrt, weil da am allermeisten Glaube drin steckt. Wenn ich aus Glauben sage in dieser schweren Zeit, Herr, ich lobe dich trotzdem, denn letztlich machst du alles gut. Darauf vertraue ich einfach. Das ehrt Gott. Und das können wir auch in dieser Zeit machen. Im Psalm 22 heißt es, Gott wohnt, thront über den Lobgesängen Israels. Also Israel hier auf der Erde singt und stellen wir uns mal vor, da steigt so der Lobgesang so halb bis in Luft auf und Gott thront darüber, fühlt sich darüber zu Hause, wo Lobgesänge emporgehen. Auch über deinen Lobgesang thront der Herr. Engel sind Lobpreiser. Christen sind Lobpreiser. Loben ist der Weg zum Siegen. Und daran kann Corona uns nicht hindern. So, ein viertes. Du darfst leben. Du darfst lieben. Du darfst loben. Du darfst laben. Ist auch möglich in dieser Zeit. Was ist eigentlich laben? Das Wort ist, bin ich zwar gewohnt, vielleicht ein bisschen mehr vom christlichen Sprachgebrauch her, aber man benutzt das nicht mehr oft, ne? Was ist laben? Ich stelle mir das mal so vor. Jemand kommt von der Arbeit heim, ist total kaputt, war ein heißer Tag, hat vielleicht noch im Freien gearbeitet. Und er kommt müde und durstig von der Arbeit und darf sich setzen. Er darf essen, er darf trinken. Und du dienst diesem Menschen. Weil du zu Hause bist, dir geht es gut. Der kommt nach Hause und du labst einen anderen. Und er fühlt sich so gut dabei. Du darfst andere laben. Jesus sagt einmal, da steckt dieses Laben drin. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Da könnt ihr auch sehen, ich will euch laben. Erquicken. Deine Seele erquicken. Ich will euch laben. Und dann können wir andere laben, wenn er uns zuerst gelabt hat. Paulus schreibt in Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 9, lasst uns Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ablassen. Das was du andere labst, wirst du ernten. Das ist auch gut zu wissen, wir machen das nicht wegen der Ernte. Aber es ist doch tröstlich zu wissen, Herr, was ich jetzt weggebe, du weißt es, in der Bibel steht, ich würde ernten. Reicht mir. Wann und wie, weißt du. Wir spekulieren nicht auf die Ernte, aber sie soll kommen. Das ist einfach ein Versprechen vom Wort Gottes. Und Matthäus schreibt einmal, wo Jesus es ganz klar und deutlich ausdrückte, Matthäus 10, Vers 42, wer einem dieser meiner geringsten Brüder einen kalten Becher Wassers zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. Wenn Gott das sieht, ein Becher kaltes Wasser jemand geben, damals in der heißen Gegend war das schon etwas sehr, sehr Schönes. Aber wenn Gott das schon sieht und Jesus sagt, das wird dir belohnt werden, wie viel mehr wird belohnt werden, was du an Großzügigkeit gibst und andere labst, die großen Bedarf haben und du hast die Möglichkeit, ihnen zu helfen. Jesus sieht unsere Dienste und einmal sagt er, all das, was du getan hast, das hast du mir getan. Hast du das gewusst? Wo du gelabt hast, hast du mich gelabt. Und du sagst, ich habe dich aber nicht gesehen dabei, ich habe doch Menschen gedient. Und Jesus sagt, na, das hast du mir getan. Und darum finde ich es eine starke Motivation. Lasst uns in Corona-Zeiten sagen, was kann ich tun? Ich kann leben, ich kann lieben, ich kann loben, ich kann andere Menschen laben. Manchmal reicht ein Telefonanruf, um ihre Seele zu laben. Zuhören oder ein Rat oder ein Bibelwort. Du kannst auch laben, wenn jemand krank ist, dass du denkst, da muss ich mal hinschauen und fragen, wie kann ich helfen? Kann ich was einkaufen oder irgendwie? Und wenn eine arme Familie ist, dann kaufst du tüchtig ein und sagst, kostet nichts. Fertig. Sofern du die Möglichkeit hast. Laben ist ein wunderbares Ding, das wir reichlich tun können, auch in diesen Zeiten. Aber nochmal auf die Seele der Menschen zurückzukommen. Fast alle Menschen haben einen Schrei in ihrer Seele nach Hilfe. Die sagen das nur nicht. Fast alle Menschen haben Probleme mit irgendjemand. Aber das sagt man nicht. Man möchte sich die Blöße ja nicht geben. Aber manchmal gibt es Möglichkeiten, die Seele zu erreichen im Gespräch. Ja, heute ist es dann eben mehr im Telefongespräch. Aber eine Person darf uns ja auch besuchen. Sie haben Bedarf an Aufbau in ihrer Seele, ganz viele. Und er kann dich dazu gebrauchen. Als Christ, als vom Heiligen Geist erfüllter Mensch, kannst du auch andere laben. Und ein letzter Bibelvers, Sprüche 11, Vers 25. Wer reichlich gibt, wird gelabt. Und wer reichlich tränkt, der wird getränkt werden. Du wirst ja gar nicht ärmer, wenn du labst. Wer reichlich gibt, wird auch gelabt. Wer reichlich tränkt, wird auch getränkt werden, wahrscheinlich ebenso reichlich oder noch mehr. Corona kann uns nicht hindern. Es gibt Einschränkungen, die müssen wir hinnehmen. Aber als Christen, lasst uns leben für erstmal zu unserer eigenen Freude. Mal ein bisschen feiern zu Hause, schöne Flasche aufmachen, was oder was auch immer, was dir gefällt. Wir können lieben, können uns niemand nehmen und das ist die Erquickung für andere. Lasst uns loben, Gott ehren. Übrigens, Menschen loben könnte man auch darunter zählen. Das ist immer gut, wenn wir einen anderen Menschen loben. Dann fühlt er sich auch gleichzeitig gelabt. Und du darfst laben. Nicht labern, sondern laben. Du darfst laben. Merkt ihr, das sind ganz wertvolle Dinge. Wenn wir das praktizieren, dann sind wir wertvoll. Dann können wir diese Zeit durchstehen. Und da passt Jammern nicht rein. Wir haben immer was dagegen zu setzen. Das Jammern macht, zieht uns doch nur runter. Wir können ja die Dinge nicht ändern. Lasst uns diese Dinge bedenken in dieser Zeit. Ich hoffe, ich konnte euch damit einen Segen, ich konnte euch damit laben. Lasst uns mal beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass du die Liebe in deiner Person bist und dass du die nicht oben im Himmel behalten hast, sondern hast sie uns geschenkt durch deinen Heiligen Geist und durch Jesus, der auf diese Welt gekommen ist. Und danke, dass du uns dein Leben geschenkt hast und dass du zu uns gesagt hast, wir sollen leben. Und du hast deine Braut schön gemacht, Herr. Und du hast auch uns schön gemacht. Und lass uns bedenken, dass wir in deiner Schönheit wirklich leben. Lass uns lieben untereinander. Lass uns Fremde, Ungläubige lieben, dass wir dein Wesen in diese Welt abspiegeln. Und wir werden erleben dürfen, dass andere uns wieder lieben. Und das macht unser Leben noch schöner. Lass uns nicht vergessen, Herr, dich zu loben in allen Dingen. Über allem, was schwierig war und über allem, was schön war. In allem haben wir Grund, dich zu loben, weil du der bist, der alles gibt oder alles zulässt. Und wir wissen, dass alle Dinge uns zum Besten dienen werden. Also auch das, was uns nicht so gefällt. Und lass uns andere Menschen laben können. Zeig uns, wo es konkret wird, wo ein Mensch Bedarf hat, wo wir seine Seele sättigen dürfen, manchmal auch den Magen. Danke, Vater. Ich segne unsere Geschwister, dass sie mit Freude in diesen weiteren Tag und in Freude in die neue Woche gehen und diese Dinge nicht vergessen dürfen. Amen.